Vor wenigen Tagen hat mit Allerheiligen und Allerseelen die Zeit des Jahres begonnen, in der wir fast wie von selbst mehr als sonst an die Toten denken, an Sterben und wohl auch an das eigene Ende, das auf uns zukommen wird. Die Natur draußen stößt dazu an. Die Ernten sind eingebracht, die Blätter fallen, Bäume stehen kahl, Nebel ziehen darüber hin. Da kommen dann so Fragen, was wird aus denen geworden sein, die mir nah und wichtig waren? Was wird von mir einmal bleiben? Und noch bohrender, was wird aus mir einmal werden? Der Dichter Ernst Wichert schrieb einmal: Mitunter, wenn ich mit Vorstellungen spiele, denke ich mir, dass jedes Leben sich darstellen ließe durch die Aufreihung der Kleider, die man getragen hat. Eine lange Stange in einem großen leeren Raum, und auf ihr hingen am Beginn das erste Kinderkleid und am Ende das Totenhemd. Und dazwischen käme eins nach dem anderen, was uns einmal bekleidet hat. Und darunter stünden alle Schuhe, die wir abgetragen haben, still nebeneinander, und unsichtbar hinge über ihnen die Wolke des Staubes, die ihren Erdenweg bedeckt hat. Ich finde, es lohnt sich, dieses Bild des Dichters einmal wirklich auf sich wirken zu lassen. Der leere Raum, die lange Stange und auf ihr der Reihe nach alle Kleider meines Lebens. Als Kind, vom ersten Schultag, der Erstkommunion, die Arbeitsgewänder, das Hochzeitskleid, das Primizgewand, alles, was ich bisher getragen habe. Da fängt man an zu ahnen, was alles schon zum Leben gehört hat, wie vielgestaltig es war, auch wenn vielleicht im Grunde nur ganz selten etwas Besonderes geschehen ist. Und ganz von selber wird dieses Gewicht an gelebtem Leben, das da einem vor Augen tritt, die Frage aufwerfen: Was war und was ist das alles im letzten Wert? Wird es einfach zerfallen und verwehen? Oder bleibt etwas davon? Und wenn ja, was und wo? Auch das heutige Evangelium beschäftigt sich mit der Frage nach dem ewigen Leben. Da gerät Jesus mit einigen Sadduzäern aneinander, besser gesagt, die suchen ihn lächerlich zu machen. Sadduzäer waren in der Regel wohlhabende Leute. Sie stellten auch die offiziellen religiösen Wortführer. Klar, dass einer solchen Schicht nicht sonderlich an Reformen und Erneuerungen gelegen war. Das ist heute noch genauso, auch in der Kirche. Sie hatten keinerlei Interesse an der Erneuerung und Vertiefung des Glaubens. Da Jesus genau diese Haltung kritisierte, hatten die Sadduzäer allen Grund, diesen aufmüpfigen Laienprediger aus der galiläischen Provinz in die Schranken zu weisen. Sie hatten wohl gehört, dass Jesus davon sprach, dass mit dem Tod nicht einfach alles aus ist, sondern dass der Mensch in seinem irdischen Ende vor Gott tritt, um von Gott in eine Unvergänglichkeit hineingeholt zu werden. Was dann natürlich auch heißt, dass die Weise, wie einer hier lebt, dort nicht gleichgültig sein wird. Das war den Sadduzäern unangenehm. Darum versuchen sie, Jesu Rede von einer Auferstehung lächerlich zu machen, und zwar mit einer raffinierten Methode. Sie konstruieren aus einem geltenden Gesetz, das ja auch Jesus bejaht, einen Widerspruch zu dieser Botschaft. Dieses Gesetz lautet: Wenn ein Mann, der verheiratet ist, stirbt, ohne Kinder zu hinterlassen, dann ist sein nächster männlicher Verwandter verpflichtet, die Frau zu heiraten, um dem Verstorbenen stellvertretend Nachkommenschaft zu sichern. Eine Vorschrift, die mit dem dauernden Bedrohtsein von Israels Existenz zu tun hatte und in diesem Zusammenhang durchaus sinnvoll war, ja sogar Ausdruck des Vertrauens war, dass Gott sein Volk nicht untergehen lassen wird. Unter dem Vorzeichen dieses Gesetzes nun spielen die Sadduzäer einen Fall durch, der durchaus skurril anmutet, weil er so überzogen ist. Der älteste von 7 Brüdern heiratet, stirbt ohne Nachkommen. Der zweite tritt in seine Pflicht ein, stirbt auch. Dann der dritte und so weiter bis zum siebten. Also, Rabbi Jesus, wer wird denn dann mit der Frau in der Welt der Auferstehung verheiratet sein, wenn alle sieben es rechtmäßig auf Erden waren? Mit Jesu Antwort hatten die Sadduzäer sicherlich nicht gerechnet. Sie heißt nämlich, mit gar keinem wird sie verheiratet sein, weil es in der Ewigkeit das Heiraten nicht mehr gibt und auch kein Sterben. Oder anders gesagt, sterben und in die Ewigkeit eingehen heißt nicht, gleichsam die Pferde wechseln und anderswo unter anderen, nämlich erleichterten Bedingungen weitermachen wie bisher. So radikal verschieden Gott von der Welt ist, so verschieden ist das Bleiben vor ihm von dem Sein hier auf der Erde. Nach dem Tod kommt nichts, sagt Jesus, nichts, was Leben heißt im Sinne des Lebens dieser Welt, die unter dem Gesetz vom Werden und Vergehen, Fruchtbarkeit und Untergang steht. Alles weitere Spekulieren erübrigt sich. Es gibt keinen Beweis für die Ewigkeit und keinen gegen sie, den Menschen von sich aus führen könnten. Aber Jesus fügt hinzu, einen Beweis, wenn man so sagen darf, einen gibt es doch, einen für die Auferstehung und die Ewigkeit, nämlich Gott selbst. Dazu erinnert Jesus seine Widersacher an die Geschichte vom brennenden Dornbusch. In dieser Geschichte trägt Gott einen seltsamen Namen. Er heißt dort nicht höchstes Wesen, König oder Urgrund, sondern Mose nennt ihn der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das heißt, in den Namen Gottes gehören immer Menschen hinein. Menschen, die Gott suchten, die bei ihm Zuflucht nahmen, die ihr Leben mit ihm gelebt haben in Glück, in Freude, aber auch in Leid und Tod, ja sogar im Schuldigsein. Ihr ganzes Leben waren sie in Gottes Hand. Darum steht ihr Leben auch jetzt, nach ihrem irdischen Ende, immer noch in Gottes Hand, obwohl sie menschlich gesehen längst tot sind. Alle Geschichten ihres Lebens sind bei ihm aufgehoben. Und nichts aus ihrem Leben ist verloren gegangen und nichts ist aus der Liebe Gottes herausgefallen. Vor Gott sind sie alle lebendig, weil er, der Ewige, der Unvergängliche, sie in sein Innerstes mit hineingenommen hat. Die irdisch Lebenden, also wir, und die Verstorbenen, sind auf jeweils ihre Weise lebendig in Gott. Und natürlich ist es kein Zufall, dass Jesus im Disput mit den Sadduzäern gerade an die Dornbusch-Szene erinnert. Denn dort begann ja das, was im Bundesschluss am Gottesberg gipfelte, mit Gottes unbedingter Treue zu sage, ich bin der, ich bin da, Jahwe. Wenn Gott Gott ist, heißt das unterm Strich, er ist das absolute Gegenteil vom Nichtsein. Und wenn sich dieser Gott mit dem Menschen verbündet, mit dem zerbrechlichen und vergänglichen Menschen, dann geht er trotz und mit seiner Vergänglichkeit nicht einmal in seinem Ende unter. Und wer an diesen Gott glaubt, lebt ewig, weil es für diesen Gott eben nichts Totes gibt und nichts Totes geben kann. Das lehrt Jesus diejenigen, die ihm glauben. Das Jenseits ist nicht irgendwo, es ist nicht irgendwas und es ist kein zweites Leben ähnlich dem ersten, sondern unser Jenseits ist Gott selbst. Auch als Gestorbene bleiben wir mit allem, was wir getan, erlebt und gelitten haben, geborgen und bewahrt in ihm. Und deswegen geschieht auch unser Sterben in seiner Hand und nicht außerhalb. Warum? Weil es bei Gott gar kein Außerhalb geben kann. Darum dürfen wir bei aller Trauer, die menschlich gesehen ihr Recht hat, unsere Lieben getrost gehen lassen. Und wir dürfen dem eigenen Ende mit Zuversicht entgegengehen. Unser Evangelium heute ist das kühnste Wort, das je über das Ende und die Ewigkeit gesprochen wurde. Gott ist kein Gott von Toten, sondern von Lebenden, denn für ihn leben sie alle. Wer das annimmt, der kann aufatmen.